Ich bin meinem Herrn wirklich dankbar, dass ich mit euch in dieser Art und Weise das Wort Gottes heute auch wieder aufschlagen darf, es lesen darf, auf sein Hören darf, dass wir an einem Sonntag in dieser Art und Weise uns treffen können. In solchen Tagen wird mir bewusst, auch wenn wir das oft immer sagen und dafür auch dem Herrn danken, merken wir, es ist nicht selbstverständlich. Und für mich ist es so, heute in dieser Art und Weise mit euch zusammen zu sein, ist nicht selbstverständlich. Ich denke an viele Geschwister, die heute eben keinen Gottesdienst feiern können, die nicht in dieser Art und Weise Ruhe das Wort Gottes aufschlagen können und es lesen können. Und von daher im Gedenken an sie und in diesem Wissen schätze ich umso mehr die Gelegenheit, mit euch in dieser Gemeinschaft heute auf das Reden Gottes zu hören. Ich möchte euch dazu bitten, mit mir euer Bibel im Buch Hiob aufzuschlagen und schon mal Kapitel 2 ab Vers 11 zu markieren. Hiob Kapitel 2 ab Vers 11. Mein Anliegen ist und war, ich habe eine kleine Predigtreihe starten wollen, und zwar in der es darum gehen soll, Jesus im Alten Testament zu finden, ausgehend vom Markus-Evangelium. Wir haben das abgeschlossen, dieses Anliegen zu haben, was sollen wir verkündigen, und zwar Jesus von den Schriften. Und war mein Anliegen, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, die Verkündigung des Evangeliums, anfangend von Jerusalem, allen Nationen, das vom Alten Testament aufzuzeigen. Und ich habe nicht gedacht, dass dieses Unterfangen für mich doch schwieriger sein wird, wie ich dachte. Schwierig nicht deswegen, weil ich jetzt im Buch Hiob Jesus nicht finden würde. Oder ich mir fragen würde, wo ist das? Das ist nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit besteht eher darin, was lasse ich weg, was sage ich nicht. Das sind 42 Kapitel in diesem Buch. Und wie viel nehme ich davon raus? Würde ich das in meiner gewohnten und Lieblingsart und Weise tun, Vers für Vers, 42 Kapitel, dann würden wir weit länger brauchen, als wir es für das Markus-Evangelium gebraucht haben. Und ihr versteht, das ist so für mich wirklich ein Kampf, Und ein Leiden im Herzen beim Vorbereiten, nicht zu sagen, oh nein, Jesus, wo bist du da, sondern was soll ich davon mitnehmen, wie viel darf ich geben? Und da habe ich ein Dilemma, ich bereite mich vor, komme auf die Kanzel und die Predigten werden immer länger. Und ich weiß, die Übersetzer leiden, die Kinderstundenmitarbeiter auch und eure Rücken auch. Wir bestellen sogar neue Stühle schon deswegen, dass ihr bequemer habt, und es kostet die Gemeinde was, nur weil ich länger predige. Ich will euch damit sagen, das mache ich jetzt nicht mit böswilliger Absicht, dass ich mich gerne selbst reden höre. Es ist wirklich eine große Schwierigkeit zu sagen, wie kann ich dann kapitelweise das zusammenfassen, trotzdem, dass man die Botschaft versteht, dass man den Gedankengang nachvollzieht, aber nicht Vers für Vers. Und das ist wirklich nicht einfach für mich. Und vor kurzer Zeit habe ich eine Nachricht von einer lieben Schwester bekommen, die zusammen mit ihrem Mann in der Schweiz unsere Predigten verfolgen, mit Sicherheit heute auch. Und sie schrieb mir als Ermutigung und erzählte mir von einem Prediger, der auf die Kanzel geht und auf die Uhr schaut. Und dann hat er gesagt, bevor ich auf die Kanzel gehe, schaue ich immer auf die Uhr, damit ich nicht zu kurz predige. Da dachte ich, oh, das ist nicht mein Problem. Ich schaue immer auf die Uhr, damit ich nicht zu lange predige. Und ich will einfach wirklich vom tiefsten Herzen sagen, ich weiß, dass es für einige anstrengend ist in der Länge und vielleicht auch in der Tiefe. Und trotzdem kann ich nicht anders. Und ich bemühe mich, und auch heute will ich mich bemühen, im richtigen Umfang das weiterzugeben, was der Herr aufs Herz legt. Damit es gelingt, will ich beten. Lasst uns dazu nochmal aufstehen. Jesus, zu einem dir Danke sagen, dass wir heute in dieser Art und Weise dein Wort und deine Predigt hören dürfen, dass du zu uns redest, zu unseren Herzen, auf der anderen Seite auch dir in diesem Wissen, dass es ein Privileg ist, und im Gedenken an all die unseren Geschwister im Herrn, die gerade nicht in dieser Art und Weise Gottesdienst feiern können und die im Leid sind, und aber ihre Hoffnung auf dich setzen. Und da bitte ich für sie, Herr, ermutige sie, stärke sie, Herr, auch durch die Wahrheit, Herr, im Verständnis, was Leiden in dieser Welt bedeutet, Herr, richte sie auch aus auf unseren Herrn Jesus Christus. Auch wir wollen heute auf ihn ausgerichtet werden, auch durch dieses Studium des Buches hier. Schenke gelingen, Herr, ausharren und ja, Verständnis im Hören, Weisheit im Weitergeben und in der Zeit, das vermagst du alles zu geben, das bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte zu Beginn euch paar Verse anlesen, damit wir ein Gespür bekommen, was wir heute miteinander uns anschauen. Kapitel 2 im Buch Hiob, die Verse 11 bis 13, das soll das Einstieg für unser Studium, das Buch ist Hiob heute sein, Untersuche nach Christus darin. Ab Vers 11 heißt das: Es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie, jeder von seinem Ort, Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihnen ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Als sie aber von fern ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten und zerrissen an jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelswärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Das ist eine Einleitung in den nächsten Teil, in den größeren Teil des Buches Hiob. In Kapitel 3 beginnt ab dann bis 31 dieses Streitgespräch zwischen den Freunden und Hiob oder andersrum Hiob und seinen Freunden. Und diese Verse hier, die drei Verse, die bilden eine Einleitung dazu. Deswegen habe ich sie auch für heute aufgehoben und nicht letztes Mal mit behandelt, sondern sie führen uns in diese Diskussion mit hinein. Bevor wir uns das anschauen, was da steht und auch was da nicht steht, möchte ich mit euch uns ganz kurz daran erinnern, wie das Buch Hiob angefangen hat. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Streitgespräche, die ab jetzt nun dann beginnen, dass wir sie auch recht einordnen. Und wir erinnern uns, dass das Wort Gottes ein klares Zeugnis der Gerechtigkeit Hiob gegeben hat. Das Buch Hiob beginnt mit der Gerechtigkeit, mit seiner Gerechtigkeit und dass er wirklich vor Gott gerecht ist. Die Gerechtigkeit wird umschrieben in Kapitel 1, Vers 1 mit den Worten, dass er rechtschaffen, dass er redlich, gottesfürchtig war und das Böse mied. Das ist eine Umschreibung seiner Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit wird nicht nur über ihn gesagt, sondern von dieser Gerechtigkeit gibt Gott selbst Zeugnis und Gott selbst sagt, das ist er. Also das ist nicht nur einfach eine Betrachtung oder eine Stellungnahme vom Schreiber, sondern das ist etwas, was Gott selbst über ihn sagt. Schaut mal in Vers 8 noch einmal, es ist wichtig, dass das wirklich bei uns im Ohr bleibt. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Das ist Gottes Zeugnis. Es gibt keinen Gerechten wie ihn auf Erden, die Perspektive. Und dann sagt ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Also Gott selbst gibt dieses Zeugnis von hier ab. Dann das Gleiche wird nochmal wiederholt in Kapitel 2, Vers 3. Und der Herr sprach zum Satan noch einmal, und da heißt es: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meint, und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. So, selbst nach der großen Versuchung, Prüfung, gibt Gott immer noch Zeugnis von Hiob und sagt, er hält immer noch fest daran, er ist immer noch rechtschaffen. Das heißt, das Zeugnis der Schrift über die Gerechtigkeit Hiobs ist absolut klar. Gott gibt Zeugnis davon. Erinnert euch nur, aber schlagt nicht auf, Hesekiel Kapitel 14, dass Hiob zusammen mit Daniel und mit Noah auf der gleichen Stufe steht und dieses Zeugnis bekommt, seiner Gerechtigkeit vor Gott. Also Hiob steht und ist vor Gott gerecht. Und in seinem Leiden war immer noch vor Gott gerecht. Und Gott gibt dieses Zeugnis. In Jakobus Kapitel 4 erwähnt Jakobus Hiob als Vorbild im Leiden und sagt, nehmt euch Hiob als Vorbild im Leiden. Liebe Geschwister, wenn Hiob sich in irgendeiner Weise im Leiden vor Gott versündigt hätte, hätte Jakobus geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist, nehmt euch Hiob als Vorbild im Leiden. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das Zeugnis sagt nicht nur, Hiob war nur in den beiden Versuchungen treu, aber dann ist er halt gescheitert. Dann ist etwas schiefgelaufen. Und dann, wenn Hiob in all seinem Leiden, in all seinem Ringen, in all seiner Situation, mit all seinem Schmerz, wenn er sich versündigt hätte, hätte die Bibel uns nicht gesagt, nehmt ihn als Vorbild. So, das Zeugnis der Schriften, das ist das Erste, was wir uns daran erinnern und festhalten. Darum sind die ersten Kapitel, die zwei Kapitel, also bis Vers 10, Kapitel 2 bis 10, so wichtig, weil das Zeugnis der Schrift ist absolut klar. Hiob hat sich in allem, was er tat und sagte, nicht versündigt. Schaut mal mit mir Kapitel 1, Vers 22. Ich lese euch nochmal vor. Schaut mal die Reaktion Hiobs auf seine Prüfung, auf die erste Prüfung. Wir erinnern uns, darf ich noch ganz kurz euch daran erinnern, was er an einem Tag erlitten hat. Er verlor an einem Tag alles. Er erlebte einen Raub, was in uns sofort Ungerechtigkeit auslöst. Es ist fast schon schmerzhaft zu sagen, wir müssen nur an die gegenwärtige Situation denken und wir würden verstehen, wenn einem auf einmal, an einem Tag alles genommen wird, für was man gearbeitet, geschafft, getan und auf einmal ist weg. An einem Tag. Das fühlt sich fies an. Da kommt jemand und sagt, ist meins. Und bringt die um, die das verteidigen. In dem Fall dann die Knechte. Dann Schicksalsschläge, er erlebt Naturkatastrophen, Feuer kommt, Blitzeinschläge. Der nächste Teil wird genommen. Dann geht es als nächstes, da verabreden sich drei verschiedene Mächte zusammen und greifen dann Hiobs an. Das ist eine Verschwörung, schreit zum Himmel nach Ungerechtigkeit. Dann das nächste, ein Wind, ein Sturm kommt auf und reißt das Haus ein, wo seine Kinder, junge Leute leben. Und die sterben. Alles an einem Tag. Und der Satan ist so raffiniert, er lässt immer einen übrig. Warum? Hiob soll es mitbekommen. Er soll es nicht auf einmal, da kommt nicht einer und sagt, du Hiob, es ist alles weg. Sondern einer nach dem anderen kommt, versteht ihr? Der Schmerz soll gesteigert werden. Das ist nicht nur ein Schicksalsschlag, einer nach dem anderen. Und er hat nicht mal Zeit zum Durchatmen, kommt der Nächste. Und dann kommt das Zeugnis, schaut mal, ich lese ab Vers 21, lese ich nochmal vor. Und er sagt, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich hin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Er betet Gott an. Seine Reaktion ist Anbetung, Verherrlichung, mitten im Leid und in großer Trauer, aber er betet Gott an. Das ist seine Gerechtigkeit. Und schaut mal, was dann Zeugnis, Vers 22, was sagt die Schrift? Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Er hat sich nicht versündigt. Das ist ein klares Zeugnis der Schrift. Dürfen wir nicht vergessen. Dann geht's weiter. Er bekommt die nächste Prüfung. Und zwar nicht nur an seinen Besitz wird genommen, seine Gesundheit wird genommen. Und wie reagiert Hiob dann? Was ist seine Reaktion? Könnt ihr euch vorstellen, da er sitzt in Asche, Eiter und Maden und was auch immer. Es gibt Vermutungen, was er hatte, von Pest, Beulenpest bis weiß ich, ist jetzt nicht entscheidend. Eine qualvolle Krankheit kommt zusätzlich zu dem Verlust des Besitzes. Und als ob das nicht genug ist, instrumentalisiert Satan seine Frau und sagt, hey, du und deine Gerechtigkeit, was hast du davon? Könnt ihr vorstellen, zusätzlich zu den körperlichen Leiden, was das für ein seelisches Leiden mit sich das gebracht hatte? Niemand verstand ihn, niemand sah das, im Gegenteil, wo ist deine Gerechtigkeit, hältst du immer noch daran? Wirklich Schmerzen. Und jetzt schaut mal, was seine Reaktion ist. Die erste Reaktion nach der ersten Prüfung war welche? Anbetung. Schaut mal, was seine zweite Reaktion ist. Vers 10. Er aber sagte zu ihr, wie eine Törichte redest du. Also, du redest wie eine Gottlose. Nicht, dass sie eine Gottlose war, sondern wie eine. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist, was Hiob hier sagt. So sagen Menschen, die Gott nicht fürchten. So Menschen, die Gott nicht verstehen, so reden sie, genau so reden sie. Und das machst du jetzt auch. Wie fies doch, oder, vom Satan. Wisst ihr, was der Satan hier macht? Das, was er immer gemacht hat und in gleicher Weise bei Jesus gemacht hat? Als er Petrus instrumentalisiert und sagt, das widerfahre dir bloß nicht. Genau das macht er hier auch. Er gebraucht die, die eigentlich ihn lieben, die eigentlich ihm zur Seite stehen und dreht sie, dass sie ihn versuchen. Genau das Gleiche passiert hier auch. Das ist die Strategie des Satans. Und wir werden sie gleich sehen, auch bei den Freunden. Und was ist dann seine Antwort? Also, das Gute nehmen wir von Gott an, da sind wir dankbar. Gott, du bist toll, solange du uns Gutes tust. Da sollten wir nicht das Böse auch von annehmen? So, diese Perspektive, so reden Kinder Gottes. Das an, so wie die Frau reden, Ungläubige, so reden Kinder Gottes. Von Gott alles annehmen. Schaut mal, was macht Hiob hier? Zuerst hat er Gott angebetet, hier rechtfertigt er Gott. Hiob stellt sich vor Gott und sagt, Gott gibt Gute und Gott gibt auch Schlechte. Am Anfang betet er an, hier rechtfertigt Gott. Und dann wiederum eine Zusammenfassung, die ist so wichtig. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ist das Zeugnis der Schrift klar? Die ersten zwei Kapitel sind so klar. Hiob sündigte nicht in allem. Er betete Gott an und er rechtfertigte Gott. Und er sündigte Gott nicht mit seinen Lippen. Es ist für mich nicht verständlich. Und ich ehrlich sagen muss, in meinem Fleisch sehr ärgerlich. In den Tagen Kommentare gelesen, geprüft, manche Predigten zum Hiob gehört. Wie verstehen es andere aus? Und ich hörte, und ich war wirklich innerlich fast schon sauer. Ich musste mal wieder ausschalten, mich beruhigen und dann mich wieder zwingen, es weiterzuhören. Wisst ihr warum? Weil man Hiob sagt, ja, bis dahin war Hiob rechtschaffen, aber ab hier war es das mit Hiob. Man sagt, und das ist, man verweist, sagt, bis dahin heißt es, bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Aber jetzt sehen wir, Hiob sündigte in seinem Herzen. Das heißt, Kapitel 3 bis Kapitel 31, geht mit mir in Kapitel 31. Das ist der Abschluss, das Letzte, was Hiob dann sagt. Kapitel 31, Vers 40, der letzte Satz, nur so viel. Was steht da? Zu Ende sind die Worte Hiobs. Das heißt, was hat er bis dahin gemacht? Er hat geredet mit seinen Lippen. Also, wir haben, am Anfang heißt, und bei all dem versündigte Hiob sich nicht mit seinen Lippen, dann heißt, das ist das Ende des Reden Hiobs, und man sagt, oh, aber zwischendurch hat Hiob sich versündigt. So, mit seinen Lippen hat er sich nicht versündigt, aber in seinem Herzen. Die Kapitel 3 bis 31 beschreiben natürlich auch das Herz, aber wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Das können wir nicht trennen. Wir können nicht sagen, wenn die Schrift sagt, Hiob versündigte sich nicht mit seinen Lippen, dann sagen wir, doch, hat er es getan. Wisst ihr, warum ich mich da so ereifere? Weil Ausleger und Bibelleser, die das so sagen und die das so lehren und sogar glauben, wisst ihr, was sie tun? Sie tun das Gleiche, was die drei Freunde tun. Sie gehen hin und setzen sich genau in diesen Kreis. Sie sagen, oh Hiob, toll, ein Beispiel, Jakobus 5, Hiob, toll, Gott angebetet. Aber dann, wenn es ans Eingemachte geht, sitzen sie bei den drei Anklägern und sagen, aber Hiob ist nicht gerecht. Hier haben wir fast 32 Kapitel, da hat sich Hiob versündigt. In seinem Herzen hat er sich versündigt. Das ist schlimm, ehrlich. Ich finde es echt, was für eine Anklage. Wie kann man, wenn die Schrift sagt, Hiob versündigte sich nicht, wie können wir sagen, er hat es getan? Das heißt, wir lesen anscheinend diese Kapitel irgendwie nicht so, wie Gott sie liest oder geschrieben hat. Was war das Zeugnis Gottes am Ende? Kapitel 42, da hat Hiob schon viel geredet, oder? Da haben auch die Freunde viel geredet. Was ist das Zeugnis Gottes am Ende zweimal, Kapitel 42, Vers 7 bis 8? Gottes Zorn entbrennt über die drei Freunde und sagt, ihr habt nichts Rechtes über mich geredet, wie mein Knecht Hiob. Gott sagt, Hiob hat was getan? Recht geredet. Ihr habt nicht recht geredet. Und ich staune darüber, dass Bibelausschläger sagen, genau umgekehrt, die Freunde haben recht geredet, aber Hiob hat da nicht recht geredet. Wie kann das sein? Warum so ein Urteil? Wie kommt man dazu, Hiob im Kreis der Freunde mit anzuklagen? Ich habe von meinem geistigen Auge, verzeiht mir, wenn ich sage, habe ich all diese Bibelausleger-Kommentare, die sitzen zusammen bei den Freunden. Hiob sitzt da und sie sitzen da mit ihnen und tun genau das Gleiche. Die suchen nach der Schuld Hiobs. Die suchen in seinen Worten einen Fehltritt und sie finden anscheinend viel. Oh, das kann man so nicht sagen, das kann man so nicht sagen, das darf man so nicht sagen. Hiob, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, du bist sündig. Man klagt Hiob zusammen an mit diesen drei Freunden. Warum? Weil diesen Auslegern und Lesern der Schrift genau das fehlt, was den drei Freunden fehlte. Eine Perspektive, eine Weisheit, die nur in Christus Jesus zu finden ist. Man kann das nicht verstehen, man kann das Leid Hiobs nicht einordnen, man kann es nicht begreifen, wenn man nicht von Christus her das versteht. Wenn man nicht begreift, für wen Hiob steht, wenn man nicht begreift, was Gott durch Hiob uns zeigen möchte, wenn man das nicht, wenn man diese Brille nicht angezogen hat, J und C, Jesus Christus, wie nennt man das, Dioptrin oder wie auch immer, wenn man das nicht eingestellt hat, dann kann ich nicht mehr verstehen. Ich will es nicht verstehen, dann klagt man an und sagt, das ist Sünde, 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 Sünde. Es fehlt die Perspektive, es fehlt das Verständnis. Wie kann es sein? Ein Mensch kann doch nicht so sein, so gerecht sein wie Gott, das ist unmöglich. Kein Mensch ist so gerecht wie Gott. Wirklich nicht? Ich kenne einen, der war so gerecht wie Gott, oder? Keiner kann die Gerechtigkeit Gottes haben und von Gott bestehen. Kann keiner. Weil ich kenne mittlerweile unzählbare Schar, die vor Gott gerecht sein kann, wenn sie in Christus ist. Hat man die Perspektive Christi und die des Evangeliums nicht, dann setzt man sich zu den Freunden Hiobs und verurteilt Hiob. Und zwar auf eine üble Art und Weise. Das Urteil Gottes ist über diese Art und Weise, er sagt, mein Zorn entbrennt über sie. Hat man diese Perspektive nicht, versteht man Leid nicht. Man versteht auch unser Leiden dann nicht mehr. Liebe Geschwister, wenn man nicht begreift, dass hier ein Beispiel, ein Typus für das stellvertretende Leiden eines gerechten Knechtes Gottes ist, dann begreift man das nicht. Aber dann begreift man auch nicht, warum ein Gerechter, auch wir als Gerechte, die vor Gott gelten, nämlich durch das Blut Jesu Christi, oder? Glauben wir, dass wir gerecht sind? Warum leiden wir? Und wir gehen dann immer davon aus, wie die Freunde Hiobs, und wir tun oft in der gleichen Art und Weise übrigens Seelsorge, wir suchen immer nach Schuld. Da muss Sünde sein. Wenn einer krank ist, dann muss doch Sünde sein. Wenn es einem schlecht geht, dann muss doch Sünde sein. Dir geht es nur schlecht und du wirst nicht gesund, da ist Sünde. Räum die Sünde aus, tu Buße, dann wirst du wieder gesund. Kommt euch das bekannt vor? Du glaubst nicht genug, darum bist du krank, wirst nicht geheilt. Es liegt an dir, es ist deine Schuld. Kinder Gottes dürfen nicht krank werden. Kinder Gottes können nicht krank werden. Und wenn, dann ist es der Teufel. Es ist der Satan, der und jede Krankheit ist ein Dämon. Woher kommt es? Hier. Aus diesem verkehrten Verständnis vom Buch Hiob. Als ob der Satan, der Teufel, Krankheit machen kann. Ehrlich? Glauben wir, dass der Satan dir eine Krankheit geben kann? Was lesen wir in der Schrift? Und ihm wurde gegeben, und ihm wurde gegeben. Von wem? Wie konnten die Propheten all die Wunder tun? Aus ihrer eigenen Vollmacht? Durch welche Kraft konnten die Apostel die Wunder tun? Aus ihrer eigenen Vollmacht? Durch welche Kraft können die Engel die Dinge tun, zu denen sie gesandt sind? Aus ihrer eigenen Vollmacht? Es ist Gott. Man schreibt den Satan Mächte und Gewalten zu. Er kann dann solche bösen Krankheiten machen. Was für ein Verständnis. Und wenn wir es haben, aha, wir sind böse, der Satan tut es an. Wie auch immer. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Wir brauchen eine richtige Perspektive davon. Was ist die richtige Perspektive? Liebe Geschwister, für uns Leid bedeutet, wenn Kinder Gottes oder wenn Gerechte vor Gott leiden, bedeutet nicht, Sünde in ihrem Leben. Ist uns bewusst. Darf ich euch nur daran erinnern? Eine Stelle lesen und den Rest erinnern. Kolosserbrief, Kapitel 1. Eine Hand im Hiob und in den... Nein, Hiob könnt ihr erst mal unterlassen, wir kommen später dazu. Zwischendurch werden wir ein paar andere Sachen noch uns anschauen. Kolosserbrief. Kolosser, Kapitel 1, Vers 24. Ich lese euch vor. Schaut mal, was Paulus schreibt. Jetzt freue ich mich, ich warte kurz, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ist uns bewusst, dass wir, wenn wir in Christus sind, sein Leib sind und dass für den Leib des Christus noch Leiden ausstehen, Bedrängnisse ausstehen. So wie Christus leiden musste und die Herrlichkeit eingehen, so muss seine Gemeinde leiden und die Herrlichkeit eingehen. Wir sind ein Teil des Leibes Christi und da stehen noch Leiden aus. Warum litt Christus? Weil er ein Sünder war? Nein. Warum leidet seine Gemeinde? Weil sie sündig ist? Nein. Warum? Erinnert euch an das Studium des Petrusbriefs. Was ist das Leiden? Denn das ist Gnade bei Gott, wenn ihr leidet, oder? Nicht, das ist Sünde vor Gott, wenn ihr leidet. Gnade. Inwieweit ist Leiden Gnade? Wir erinnern uns an die Apostelgeschichte 4. Was passiert, als Petrus und Johannes vom Hohen Rat ausgepeitscht wurden? Gehen sie zurück und sagen, und freuten sich über das Vorrecht, für seinen Namen Schmach zu leiden. Leiden hat nicht für die Gerechten, für sie war nicht, oh nein, Jesus hat uns aufgegeben, oh nein, wir haben gesündigt, darum haben sie uns ausgepeitscht. Nein, ein Zeugnis für das Evangelium zu sein, ein Zeugnis für Christus zu sein in Leiden. Paulus wird berufen zum Predigtdienst. Was ist das Erste, was Jesus ihn ausrichten lässt? Und ich werde ihm zeigen, alles, was er für mich leiden muss. Warum? Weil er so sündig ist. Nein, zum Zeugnis. In den Leiden und durch Leiden verherrlichen wir und rechtfertigen wir Gott, wie Hiob, der ein Bild auf Christus ist. Auch an uns wird Christus, an unserem Leib und unserem Leiden wird Christus verherrlicht, wie wir mit Leiden umgehen. Wenn wir Leid also immer nur als Strafe Gottes sehen, dann sind wir in der gleichen Weise mit der Weisheit der Welt. Wenn wir aber Leiden aus der Perspektive Christi sehen, dann sehen wir unser Zeugnis und unseren Auftrag, ihn darin zu verherrlichen. Das ist nicht, weil Gott uns straft, sondern warum ist er als blind zur Welt gekommen, fragen sie. Er oder die Eltern sind schuld. Und was ist die Antwort Gottes? Um Gott zu verherrlichen. Um Gott zu verherrlichen. Wie gehen wir mit Leid um? Nicht, warum leiden wir? Wie gehen wir damit um? Zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Die Freunde Hiobs verstanden das nicht, dass dieses Leiden Hiobs ein stellvertretendes Leiden war. Der Gerechte leidet für die Ungerechten. Nicht der Ungerechte leidet, damit er gerecht wird. Der Gerechte leidet für die Ungerechten. Ein stellvertretendes Leiden. Das wird im letzten Kapitel, die letzten 10 Verse, wird das deutlich. Hiob wird dann stellvertretend für die Ungerechten Fürbitte tun, damit sie nicht verloren gehen. Der Gerechte leidet für die Ungerechten. Nein, Hiob hat sich nicht versündigt. Liebe Geschwister, bitte, ich hoffe, ich kann euch da überzeugen. Hiob hat sich nicht versündigt in dem, was er sagt. Auch wenn du an manchen Aussprüchen vielleicht denkst und denkst, ja, aber er hat doch solche komischen Sachen da gesagt oder er hat doch so Gott angegriffen und Gott in Frage gestellt. Ach ja, ist das Sünde? Ist das Fragen, warum, ist das Sünde? Hat sich, als Jesus auf dieser Welt war, wie oft hat er sich geärgert? Oh, wie lange soll ich euch noch ertragen? Hat er zu seinen Jüngern sogar gesagt. Was für ein Zorn ist ein Brand, als er in den Tempel gegangen ist und die ganzen Götzendiener da gesehen hat. Mit Peitsche hat er sie rausgetrieben, oder? Hat er sich versündigt? Hat er sich versündigt, als er voller Schmerz, so einer tiefen Angst, dass Blutstropfen, schweißvermischt auf den Boden fiel und er nicht mehr stehen konnte? Erinnert euch ins Markus-Evangelium. Hat er sich versündigt, als er gesagt hat, Gott, bitte, nimm's von mir weg, ich ertrag's nicht. Nimm diesen Kelch von mir, nimm's weg, bitte. Aber nicht, was ich will, dein Wille geschehe. Hat er sich da versündigt, als er gesagt hat, ich ertrag's nicht mehr. Hat er sich versündigt, als er am Kreuz hing und gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er sich da versündigt? Wie können wir sicher sein, dass er sich nicht versündigt hatte? Weil sonst unsere Erlösung dahin wäre. Wenn Jesus sich in all diesen Reaktionen gegenüber der Ungerechtigkeit, die er permanent erlebte, in seinem Ringen vor Gott über jeder Versuchung, wenn Jesus sich da nicht versündigte in all dem und er wirklich vor Gott ringen konnte und sagen, Herr, was ist los, wieso bin ich so allein? Wieso bin ich jetzt der Böse? Wieso? Wieso bist du weg? Jesus hat sich nicht versündigt. Was glaubt ihr, für wen steht Hiob? Für wen steht dieses Ringen? Das ist ein Beispiel, wie ringen wir im Leid vor Gott und versündigen uns nicht. Und die anderen sagen, doch, Sünde, Sünde, Sünde. Oh, da habe ich mich tausendmal versündigt, dass ich, wie ich weiß nicht, wie viele Stunden dann in den Himmel schrie, in meine Jugendzeit, und sage, wo bist du? Wieso hilfst du nicht? Zeig dich mir, beweis dich mir, greif doch ein. Hiob tut es auch. Das Zeugnis der Schrift, er versündigt sich nicht bei all dem, was er sagte. Da können wir nicht sagen, er hat sich versündigt. Wir müssen verstehen, wieso hat er sich darin nicht versündigt? Wie kann es sein? Darf ich euch etwas zeigen? Geht mal in Psalm 4. So, wir sind nah bei Hiob, wenn wir zurück in den Psalm gehen. Psalm 4. Ohne jetzt wieder euch zu arg in den Kontext zu rufen und zu zeigen, wie Psalm 1 beginnt, um wen es da geht. Ich hoffe mittlerweile, die Mündigkeit ist da, all das zu wissen. Wird uns etwas von ihm erzählt, von diesem einen Mann, der den Rat der Gottlosen nicht betritt, den Weg der Spötter nicht geht und so weiter und über den nicht sitzt. Und dann in Kapitel 4, schaut mal mit Vers 2. Wenn ich rufe, antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit. So, hier betet er und sagt, ich rufe zu dir. Warum? Not, Bedrängnis, Schwierigkeiten. Und Gott meiner Gerechtigkeit, oder? Verstehen wir? Wessen Gerechtigkeit? Nicht seine eigene Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit. Es betet einer, der in Gott und vor Gott durch die Gerechtigkeit Gottes gerecht ist. Und jetzt schaut mal, was da steht. In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Ihr Herrensöhne, wie lange bleibt meine Ehre zu Schande verkehrt? Werdet ihr eitles Lieben und Lüge suchen? Wie lange wollt ihr mich verklagen? Ihr Herrensöhne, die Obersten, wie lange? Wie lange verdreht ihr, wie lange redet ihr die Lüge gegen mich? Wie lange? Das sind die Freunde. Vers 4. Erkennt doch, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat. Erkennt doch, wer das ist. Begreift doch, wen Gott abgesondert, auserwählt, beiseite gestellt hat. Wisst ihr, wer er ist, den ich gezeugt habe? Wisst ihr es, von dem ich sage, das ist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt? Wisst ihr, wen ich auf Zion gesalbt habe? Habt ihr eine Ahnung, wer das ist? Und jetzt Vers 5, schaut mal, erbebt. Wir können sagen, er zittert oder schreit und werdet aufgewühlt, ringt. Aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager, aber seid still. Man kann vor Gott ringen, man kann vor Gott kämpfen, man kann all das bewegen. Und man erbebt in seinem Herzen. Aber es gilt, sündige nicht. Das heißt nicht, ich weiß, wir kriegen nicht auf alles eine Antwort. Aber es ist keine Sünde zu fragen, warum, Herr? Ich kenne das, dass man sagt, du darfst nicht fragen, na warum. Gott weiß es. Ist so. Doch, man kann fragen, warum. Wisst ihr, wann man das tun kann? Und warum? Solange man diese Frage an wen richtet? An Gott. Und nicht an Menschen. Menschen können dir keine Antwort geben. Die menschliche Weisheit kannst dir nicht geben. Aber wer kann dir antworten? Gott. Warum, warum? Das richten wir ihn. Und was glaubt ihr, wo wir die Antwort finden? Denn in ihm haben wir alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. In wen? In Christus kriegen wir diese Antwort. Und darum geht es in diesem Buch. Hiob ist ein Bild auf Christus, ist ein Synonym dafür, führt uns als Typus darauf hin, aber er ist nicht Christus. Aber Hiob stellt immer diese Frage, warum, warum, warum? Und die Antwort ist, es hat was mit Christus zu tun. Das hat was mit Christus zu tun. Und wer kann ihm diese Antwort nicht geben? Die Freunde nicht. Weil sie verstehen nicht, was hat das Leiden Hiobs mit Christus zu tun. Sie kennen Christus nicht. Sie erkennen Christus nicht. Und von daher können sie auch von Christus her das Leiden nicht deuten, das Leiden nicht verstehen. Psalm 22, braucht ihr nicht aufschlagen. Wie beginnt das Psalm 22? Mein Gott, warum hast du mich verlassen, oder? Fern von dir ist mein Stöhnen, fern von dir ist mein Reden. Ich rufe bei Tag, ich rufe bei Nacht, du bist nicht da. Genau das ist es, ein ehrliches Ringen. Wo bist du? Warum erlebe ich das? Warum ist Leid da? Warum ist das Ganze da? Das ist eine existenzielle Frage. Und in Christus beantwortet Gott uns das. In Christus sagt er uns, warum Leid es gibt und warum auch wir leiden. In Christus kriegen wir eine Antwort, sonst nicht. Und darum geht es in diesem Buch Hiob. Es soll uns dahin führen. Hiob hat sich nicht versündigt. Nein, Kapitel 3 bis 31 ist nicht der Beweis der Sünde des Hiobs in seinem Herzen. Nein, Kapitel 3 bis 31 ist der Beweis der Sünde der drei Freunde. Das ist Kapitel 3, dass sie nicht recht haben in all dem, was sie gesagt haben. Obwohl sie so gute Dinge anscheinend gesagt haben, so geistliche, so religiöse, so fromme Dinge gesagt haben. Nichts von dem ist etwas, was Gott gefallen hat. Und wir müssen das verstehen. Und ich sage euch, warum es nicht gefallen hat, warum es Gott nicht gefallen hat. Weil all ihre Antworten auf die Frage des Leidens ohne Christus beantwortet werden. Es geht nur um Schuld und Sünde und nicht um Erlösung und Gnade. Christus fehlt. Wenn im Buch Hiob Christus fehlt, liebe Geschwister, keine Antwort. Zurück zu Hiob. Gut, deswegen nur Kapitel 4 aufgeschlagen, damit wir nicht zu weit blättern müssen. Zeit gespart. Die Verse 11 bis 13 geben uns eine Einleitung dazu und die gucken wir uns heute noch an. Die führen uns in einen Diskurs, in ein Streitgespräch, könnte man sagen, das sich in drei Zyklen, Redezyklen sich entfaltet. Höchste poetische hebräische Dichterkunst haben wir hier. In drei Streitgesprächen, die sich dann immer zuspitzen, wir mehr Informationen, mehr Details und mehr Verheißungen auf unseren Erlöser Jesus Christus bekommen, läuft das. Und der erste Zyklus, wenn ich das so sage, der erste Redezyklus des ersten Streitgesprächs finden wir von ab Kapitel 3 bis Kapitel 13. So, nur, dass ihr ganz grob den Überblick habt, und das war so meine Herausforderung, wie packe ich 10 Kapitel in eine Predigt hinein? Von daher habe ich alle Predigten hier schon geschrieben, die liegen hier. Falls ich sie brauche, nehme ich sie, wenn nicht, dann ein anderes Mal. Und mir scheint sich heute nicht. Lass uns die ersten Verse, die doch gut sind und wichtig sind, kurz anschauen. Also der Zyklus in diesem ersten Streitgespräch läuft so ab. Hiob spricht eine Klage aus. Und diese Klage ist immer mit einer Frage verbunden. Das ist wichtig. Damit beginnt das Ganze. Hiob sagt, warum? Und dann darf die Weisheit der Welt eine Antwort suchen. Und dann kommt der Erste und sagt, also ich denke. Und dann spricht der Erste zum Beispiel Eliphas, dann spricht die Erfahrung und sagt, aus Erfahrung, das ist der Grund. Und dann antwortet Hiob auf die Erfahrung und sagt, das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Das ist nicht der Grund, es kann nicht sein. Dann beginnt Hiob wieder und klagt und sagt wieder, warum? Dann kommt der Zweite und sagt, also, Ich sag dir warum. Und da kommt die Tradition an die Reihe und sagt, von der traditionellen Sicht leidest du aus diesem Grund. Hiob hört sich's an und dann sagt, das kann nicht sein, das ist nicht der Grund. Ist nicht der Grund. Und stellt wieder eine Frage und klagt und sagt, warum? Und dann kommt der dritte, die dritte Weisheit. Das ist Religion. In dem Fall Zophar. Und dann sagt er, ich sag dir warum. Ganz bestimmt aus diesem Grund. Hiob hört sich's an und sagt, auch das ist nicht richtig. Das ist nicht die Antwort. Und dann macht er ein Fazit, so eine Zusammenfassung und sagt, also nachdem ich euch das angehört habe, ich finde hier keine Antwort. Das ist die Art und Weise, wie das uns gezeigt wird. Und dann beginnt ein neuer Versuch. Dann beginnt wieder der erste und so weiter. Und das dreimal. Und das ist die Kunst, das zusammenzufassen und nicht jeden Vers und alles genau anzuschauen. Denn dazu braucht man echt viel und viel Zeit. Aber lasst uns heute, bevor wir in diesen Zyklus einsteigen, und eigentlich passend zu der Kindersegnung die erste Rede oder die erste Frage Hiobs stellen. Lass uns mal diesen Einstieg, wie wird zu dieser Rede vorbereitet? Wie wird zu diesem ersten Redezyklus, wie werden wir dahin geführt? So, was ist das Erste? Wir lernen etwas über die drei Freunde kennen. Wir lernen etwas, wir hören etwas, warum sie gekommen sind und was sie vorhatten und was sie nicht können. Schauen wir also das miteinander an. Also Vers 11 heißt es, es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über sie gekommen war, und kamen sie aus jeder aus seinem Ort, und dann werden die genannt. Also diese Freunde hören und machen sich also auf. Diese drei Freunde nochmal als Erinnerung, Eliphas, es ist der Bildad, und der Zophar. Und ich hoffe, das ist hängen geblieben. Die stehen für Erfahrung, für die Tradition und Religion. Das heißt, in diesen Bereichen wird nach der Antwort gesucht, warum leidet ein Gerechter? Warum leidet der vor Gott wirklich als sündlos dargestellt wird? Warum leidet der? Und die Erfahrung versucht, eine Antwort zu finden. Und die Tradition versucht, eine Antwort zu finden. Und die Religion versucht, eine Antwort zu finden. Und das zusammen kann man beschreiben, mit der Weisheit der Welt. Und aus diesem Grund werden auch die Orte genannt, zum Beispiel Teman oder Schuach oder Nama. Sie repräsentieren die Weisheit der Welt aus der Sicht von Hiobs damals. Zum Beispiel ist Teman ein Ort in Edom. Das ist so südwestlich gelegen. Schuach ist mittlere Euphrat, das ist oben im Osten. Nama ist, wo man damals danach das Juda oder Israel, fand ich interessant, dass Zophar für Religion aus dieser Gegend kommt. Gell? Was damit gemeint ist, uns wird gezeigt, jetzt hier versammelt sich die Weisheit der damaligen Welt. Das ist der Ausdruck. Sie kommt und versucht jetzt Hiob auf sein Leiden die richtige Antwort zu geben. Sie bekommen mit, ein Unglück ist geschehen. In ihren Augen ist was passiert. Unglück. Oh nein, und wie erklärt man Unglück? Versteht ihr, warum passiert mir das? Warum passiert Hiob so ein schlimmes Unglück? Danke, weil manchmal korrigiert mir jemand, korrigiert mich falsch. Ich sage ja und dann höre ich später, und das war nicht richtig. Danke, Andy. Also, schlimmes Unglück. Ja. Warum passiert das ihm? Und jetzt schaut mal, und dann heißt es, sie hören davon, sie haben es noch nicht gesehen. Sie haben nur gehört vom Hörensagen. Und jetzt kommen sie, um was zu tun? Jetzt versammelt sich die Weisheit der Welt. Versammelt sich die Weisheit der Welt bei Hiob, um was zu tun. Und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihn ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Gut, oder? Also gehen sie hin, sie wollen eine Anteilnahme und wollen ihm Trost zu sprechen. Aber interessant, sie versammeln sich, sie kommen aus verschiedenen Ecken. Aber sie versammeln sich. So, die Weisheit der Welt tut sich zusammen. Und ich hoffe, oder ihr spürt wahrscheinlich schon ab, ich bin kein großer Freund von denen. Und das, was sie tun und vorhaben, ist nichts Gutes. Und auch wenn so viele Ausleger ihnen hier die beste Seelsorge assistieren. Oh, sie haben vom Unglück gehört und sie gehen hin und wollen sagen, oh, trösten und Teilnahme, oh, du Armer. Von wegen. Wir müssen das aus der Perspektive Christi sehen. Da tun sich die zusammen, die eigentlich Feinde waren, werden zu Freunden. Wir kennen ein paar, die im Angesicht des Gottesknechtes, die eigentlich Feinde waren, Freunde wurden und sich gegen ihn verschwörten. Und nach was suchten? Nach einer Sünde bei ihm. Da wurde aus dem, wie heißt er, Herodes, Antipas, glaube ich, und Pilatus auf einmal Freunde. Heißt es, und bis dahin waren sie immer Feinde, aber jetzt werden sie Freunde. Jetzt kommen die und die rotten sich zusammen. Ich weiß, das klingt so toll und die kommen zusammen und wollen ihn trösten. Wir werden es gleich sehen, dass es alles andere als Trost ist. Wenn Gott am Ende nicht zornig auf sie wäre, dann würde ich schweigen. Da würde ich meine Weisheit zurückhalten. Aber Gott verurteilt das, was sie tun. Und das sieht so aus, als ob sie Freunde sind. Ich habe mich gefragt, warum wird immer gesagt, und Freunde? Ich lese und ich sehe keine Freunde da. Ehrlich, keine Freunde, ich sehe Feinde. Warum werden sie als Freunde? Und ich habe mir Gedanken gemacht und ich glaube, ich denke, weil das ist, was die Welt tut. Sie verkauft sich uns als unser Freund. Freundlich kommt sie daher und sagt, ich sag dir warum, ich erkläre dir. Das ist die Strategie Satans. Uns die Weisheit der Welt als die Lösung zu verkaufen, uns die Weisheit der Welt als die Wahrheit zu verkaufen, uns darin zu verführen und letztendlich Gott zu lästern. Sie verkaufen sich als Freunde, sie tun so, als ob sie Freunde sind und kommen daher. Nein, was sagt die Bibel? Freundschaft mit der Welt, Feindschaft gegen Gott. Hier kommen Freunde der Welt und versuchen Hiob zu helfen. Versuchen ihn Anteil zu nehmen. Vers 12 heißt es, als sie aber von fern ihre Augen erhoben, das heißt, sie hörten nur von seinem Unglück, dann haben sie schon ihre Schlüsse gezogen. Jetzt sahen sie ihn und jetzt schaut mal, was da steht. Erkannten sie ihn nicht. Kommt euch das bekannt vor? Das ist die gleiche Parallele zu Jesaja 3 und sein Aussehen war entstellt. Und sie erkannten ihn nicht. Und sie hielten ihn für von Gott bestraft, weil er so entstellt war. Für sie, nachdem sie das gesehen haben, ist die Sache schon geklärt. Der Grund ist klar. Sie haben ihn gesehen und gesagt, das ist ein Verfluchter. Der muss aber viel gesündigt haben, dass er das alles erlebt. Also kommen sie. Wie tröstest du? Wie tröstest du so einen Mann? Was sollen sie sagen? Schaut mal, was passiert. Da hoben sie ihre Stimme und weinten und sie zerrissen jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelswärts auf ihre Häupter. Ich muss immer wieder, wenn ich das lese, an die jüdischen Beerdigungen denken, wo sie mit der Schere immer ihr Gewand anschneiden. Das ist genau dieser Ausdruck der Trauer. Die zerreißen nicht, sie schneiden es immer nur kurz an und machen einen kurzen Riss. Das ist ein Ausdruck der Trauer. Die sind schockiert. Die sind schockiert über den Zustand Hiobs. Sie sind fassungslos. Und dann Vers 13. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Sie sitzen 7 Tage und 7 Nächte und keiner sagt was. Und jetzt ertönt der Lobpreis über die 3 Freunde. Das ist wahre Seelsorge. So muss man Seelsorge machen. Nicht viel schwätzen, hören. Bevor man was sagt, hinhören. Oder? Fast jedem Kommentar lese ich das. Und ich, nochmal, würde ich nicht Kapitel 3 bis 31 haben, würde ich nicht das Zeugnis Gottes haben, könnte sein, dass ich dazu verleitet werde, zu sagen, das ist Seelsorge. Natürlich ist gut, bei einem, der krank ist, erstmal hinzugehen und erstmal mal da zu sein, oder? Jemand zu begleiten, einfach da zu sein, dass er nicht allein ist. Ich verstehe das. Das klingt nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was die Schrift hier sagt. Das ist nicht die Botschaft. Das ist nicht eine super Seelsorge. Okay, da kommt jemand und setzt sich zu mir hin in meinem Leiden und schweigt erstmal. Gut, da ist jemand da. Dann schweigt er einen Tag lang. Dann denke ich, hey, hat er nichts zu sagen. Schweigt er 2 Tage. Dann denke ich, okay, so schlimm steht es um mich. Schweigt er 3 Tage. Dann denke ich, hallo? schweigte 7 Tage, 7 Nächte. Tolle Seelsorge. Ja, warum bist du da? Kein Wort für mich. Kein Trost. Keine Erklärung. Danke. Du bist mein Freund. Oder? Die Welt schweigt. Warum schweigen die 7 Tage? Nicht ein super Beispiel für Seelsorge. Die schweigen warum? Weil sie nichts zu sagen haben. Sie haben nämlich keine Antwort. Sie können das nicht erklären. Sie sehen das Unglück, sie haben es gehört, sie haben es gesehen. Ja, finde mal darauf eine Antwort. Keine Antwort. Die Bibel beginnt so, die 3 Freunde kommen und die Bibel sagt uns als erstes, sie haben keine Antwort darauf. Sie beginnen und sagen, ah ja, uns ist alles klar. Nein, sie reden erst, nachdem Hiob angefangen hat zu reden. Auf einmal da haben sie was zu sagen. Wisst ihr, irgendwann mal sagt Hiob, hättet ihr bloß geschwiegen. Die reden nicht und ich habe auch mir hingeschrieben, hätten sie bloß weiter nichts gesagt. Ja, das wäre echt katastrophale Seelsorge, aber besser als das, was sie gesagt haben. Da war das sogar gut im Vergleich zu dem, was sie gesagt haben. Es ist nicht gut, was sie hier tun. Es ist nicht respektvoll. Sie sind erschlagen von dem Schmerz. Sie sehen, sie haben keine Antwort für ihn. Sie haben keine Antwort. Und darum sitzen sie 7 Tage. Und hätte Hiob nichts gesagt, wisst ihr, wie lange sie gesessen wären? Bis der Hunger kam. Okay, Hiob, zu Hause wartet meine Familie, meine Arbeit, ich muss leider gehen. Oder sie wären da geblieben, keine Ahnung. 7 Wochen, 7 Monate. Die Bibel nimmt uns mit hinein, nimmt uns hinein und sagt, die Freunde oder die Freunde Hiobs, die sich als Freunde ausgeben, das ist die Weisheit der Welt. Und diese Weisheit der Welt, so sehr sie sich dir als Freund repräsentiert oder sich darstellt und so als ob sie Anteil an deinem Leid haben will und dich trösten will, sie wird dir nicht helfen können. Sie hat keine Antwort. Warum? Weil diese Weisheit der Welt hat Christus nicht erkannt. Christus nicht verstanden. Sie kennt den Gerechten nicht. Sie versteht nicht den Grund, warum ein Gerechter leidet. Sie können das nicht. Also suchen sie nach Antworten, aber die sind nicht, die ist weder in der Erfahrung zu finden, die ist weder in der Tradition der Ältesten zu finden und sie ist genauso wenig in der Religion zu finden. So fromm sie auch daherkommt, da bekommt sie nicht die Antworten. So werden wir hineingenommen. Und nochmal, es ist schon wirklich, ich will niemand so zu nahe treten, aber erstaunlich, wie man beginnt, Hiob auszulegen, legt in höchsten Tönen die höchste Kunst der Seelsorge, Vers 11 bis 13, und dann auf einmal sagt man, jetzt kommen die bösen Freunde. Inkonsequent. Nein, die Freunde sind alles andere als Hilfe. Alles andere als Hilfe. Ihr erinnert euch in der Einleitung, was Hiob über sie sagt, mit solchen Leuten stirbt die Weisheit aus. So, das war's. Wenn ihr Hilfe seid, dann gibt's keine Hilfe. Ich nehme euch kurz mit hinein, damit auch das Thema unserer heutigen Gottesdienst gut mit hineinpasst. Sie schweigen. Wer durchbricht das Schweigen? Was durchbricht das Schweigen? Warum? Das ist die Frage Hiobs. Und weil Hiob fragt, haben sie jetzt endlich eine Plattform zu antworten. Sonst vorher waren sie ratlos. Jetzt stellt Hiob die Frage und jetzt beginnen sie auch zu antworten und ihn zu verleumden, ihn anzugreifen. Die Sprachlosigkeit resultiert aus der Ratlosigkeit. Hiob beginnt und er fragt danach. Und was ist seine Frage? Warum bin ich geboren? Warum kommen Menschen zur Welt? Nein, warum kommt ein Junge zur Welt? Schaut mit mir Kapitel 3, Vers 1. Dann öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Jetzt geht's los, gell? Oh, Hiob flucht. Böse. Also Sünde Nummer 1. Nein. Hiob sagt, und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Wo beginnt Hiob? Hiob beginnt bei der Geburt. Bei der Geburt eines Kindes. Und seine Frage ist, warum bin ich geboren? Warum ist dieser Junge geboren? Schaut mal Kapitel 3, Vers 11. Warum starb ich nicht vom Mutterleib an? Verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Weshalb kamen die Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich sie zog? Eine sehr poetische Sprache. Lasst euch da nicht dazu verleiten, als ob sich Hiob an seine Geburt erinnern konnte. Ach, so war das. Nein. Das ist eine poetische Sprache, die Geburt zu beschreiben. Und die Frage ist, warum passierte das? In Vers 20 das Gleiche. Warum gibt er den mühseligen Licht und Leben den Verbitterten? Warum kommt ein Mensch wird geboren? Warum bekommt der nur Mühsal erwartet, der nur Leid erwartet? Warum kommt ein Kind zur Welt, der eigentlich nur ins Leid hineingeboren ist? Warum gibt Gott so einen Menschen? Geht mit mir zurück noch Kapitel 3, Vers 1. Vers 3 heißt es, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde. Am Tag Geburt, schaut mal, und die Nacht, die sprach ein Junge, ein männlicher Same heißt es eigentlich, ein Nachkomme wurde empfangen. Er spricht, warum kam ich, also auf die Welt, warum wurde ich geboren? Das ist der Geburtstag. Aber dann redet auch, warum wurde dir der Junge, ein männliches, in der Nacht empfangen? Das ist nicht Geburt. Was ist das? Zeugung. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das ist die Frage, mit der Frage beginnt. So, warum Hiob stellvertretend für Christus, den Leiden Gottes nicht? Warum wird ein Kind geboren? Könnt ihr mir folgen? Das ist die Frage, so beginnt es. Warum kam Jesus als Baby auf die Welt? Obwohl ihn ja nur Leid erwartet. Obwohl ihn nur Tod erwartet. Wir erinnern uns, als Jesus auf die Welt kam, wie begann das? In einem schönen Haus mit Helfermütter und warmem Wasser und weiß ich, Badewannengeburt oder was ist so, wie viel Luxus denn heute alles gibt. Warum? Jesus kam in einer Nacht. In Bedrängnis, sie mussten sofort fliehen, wohin? Nach Ägypten. Leid von Anfang an, von der Geburt an, stand dieses Leben unter Leid. Warum? Und welche Antwort hat die Welt darauf? Warum? Keine. Sie spekuliert, ich spekuliere mit euch mal mit, das zeige ich euch noch, Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1. Ihr versteht, warum, ich kann nicht jeden Vers da auslegen. Ich muss das tun, was ich jetzt tue. Kapitel 4, Vers 1. Und Eliphas ist der Älteste von Teman, also die Erfahrung, antwortete und sagte, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich ermüden? So eine Schleimerei. Darf ich dir was sagen? Hey, ist okay, wenn ich dir eine Frage stelle. Wirst du dich darüber ärgern, wenn ich dir was sage? Sehr höflich kommt er daher. Super Seelsorge. Ja, das könnte man so versuchen. Das ist nicht, was er vorhat. Wisst ihr, warum? Schaut mal, was er sagt. Aber Worte zurückhalten, wer könnte das? Hey, ich würde dir gerne was sagen, ist okay. Bist nicht beleidigt, wenn ich dir was sage. Aber ich muss dir was sagen. Und was soll er denn sagen? Trost? Erklärung? Von wegen. Lest mal mit mir Vers 3. Siehe, du hast viele zurechtgebracht. Und ermattete Hände hast du gestärkt. Den Stürzenden richten deine Worte auf. Und wankende Knie hast du stark gemacht. Okay? Hiob, du warst doch für viele so eine große Hilfe. Wie vielen hast du geholfen? Lahme gehen, Blinde sehen. Gute Botschaft verkündigt, gell? So vielen hast du so viel geholfen. Und dir selbst? Schaut mal Vers 4. Vers 5. Doch nun kommt es an dich. Und es ermüdet dich, es trifft dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht? die Vollmacht, deine Wege, deine Hoffnung. Hiob, gell? Du hast anderen geholfen, jetzt, wo es dich trifft, kannst du dir nicht helfen. Kannst du dir nicht selbst helfen. Du weißt doch, aber selbst kannst du dir nicht helfen. Liebe Geschwister, kommt euch das bekannt vor? Matthäus 24, ab Vers 42. Als Jesus am Kreuz hing, was sagten seine sogenannten Brüder? Sein Volk. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Hat sich auf den Herrn gewälzt, er rette ihn doch. Guck mal die Worte. Ist nicht deine Gottesfurcht, deine Zuversicht, die Vollkommenheit, deine Wege, deine Hoffnung? Du hast dich doch darauf so verlassen. Und wo ist das jetzt? Wenn du so rechtschaffen bist, wenn das alles, was du den anderen als Gutes tust, wenn das alles richtig ist, wenn du gerecht bist, warum rettet Gott dich nicht? Warum erlebst du das Ganze? Schaut mal Vers 7. Bedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen und wo sind die Rechtschaffen vertilgt worden? Hiob, denk noch mal nach. Hat Gott jemals einen Gerechten umgebracht? Haben wir eine Antwort drauf? Haben wir. Einen hat er umgebracht. Einen, der wahrhaft gerecht war. Sie haben keine Ahnung, dass Gott sowas tut. Wir wissen das. Und dann sagt er, so wie ich es sehe, so wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal sehen, sie ernten das. Was ist seine Antwort? Warum kommt ein Kind zur Welt, ein Sohn geboren, ein männliches Kind, ein Same? Und warum erlebt er Leid? Für ihn ist die Antwort klar. Die Erfahrung sagt, wer Böses tut, der wird Böses ernten. Okay? Das Kind ist schuld. Das Kind ist sündig. Schuld ist da. Dann erzählt er die Erfahrung und erzählt, wie er zu diesem schlauen Erkenntnis gekommen ist. Er erzählt von einer Erfahrung, die er gemacht hat, von einer Vision, eine Eingebung, eine Erfahrung gemacht, die ihm ins Ohr geflüstert hat. Und wisst ihr, was diese Supervision ihm ins Ohr geflüstert hat? Vers 17. Sollte ein Mensch gerechter als Gott oder als ein Mann reiner als sein Schöpfer? Gibt es einen Mensch, der gerecht ist wie Gott oder reiner und gerechter als Gott? Gibt es einen? Die Erfahrung sagt, gibt's nicht. Haben wir eine Antwort? Gibt's. Und darum ist die Konsequenz, Kapitel 5, Vers 17, Eliphas sagt Folgendes, Vers 17. Siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. So verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Was ist die Antwort von Eliphas? Warum Leid? Gott straft dich, es ist seine Zucht. Und warum? Weil kein Mensch für Gott gerecht ist. Schuld ist da, Sünde ist da. Hiob, du musst Schuld haben. Darum straft er dich. Darum kommt dieses Kind zur Welt und erlebt Leid. Warum? Schuld ist da, seine Schuld ist da. Es ist Gottes Zucht, es ist Gottes Gericht. Das ist die Antwort der Welt. Sie versteht nicht, dass ein Kind zur Welt gekommen ist, aus einem Grund. Die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Sie kennt den Gerechten nicht. Ich mache noch die Antwort, okay? Ich glaube, um halbe habe ich angefangen. So eine Stunde habe ich geschafft. Ich höre gleich auf. Hiob antwortet darauf. Und er sagt so viel. Oh, würdet ihr mein Leid verstehen können. Er beginnt damit, Vers 2, würde man meinen Kummer doch abwiegen und mein Verderben gleichzeitig auf die Waage legen. Eine poetische Form und ich bin mir sicher, jeder von euch, der mal gelitten hat und das Gefühl hatte, die anderen verstehen einen nicht, verstehen das, was hier steht. Sagt, würde jemand nur irgendwie das aufwiegen können oder sichtbar machen können, was ich gerade erlebe. So, das empfindet einer im Leid. Niemand versteht, niemand begreift, wie schwer das ist. Nur diejenigen, die das selber durchmachen, die begreifen, wie schwer das ist. Würde das noch einer tun? Er spricht davon und sagt, Gott trifft mich. Er weiß, woher es kommt. Er redet Vers 3. Denn es ist schwer als der Sand der Meere. Darum sind meine Worte unbesonnen. Schaut mal. In meinem Leid weil es so schwer ist. Darum sind meine Worte unbesonnen. Man greift ein und sagt, oh, Hiob hat keine Ahnung, er versündigt sich. Und Hiob sagt, hey, wenn du in dem Leid wärst, dann würdest du auch anders reden. Liebe Geschwister, sorry, Kapitel 2. Korinther, Kapitel, ich habe es mir auf 2. Korinther, Kapitel 11, sagt Paulus, ihr zwingt mich, in meinem Leid töricht zu reden. Zwar ist Rühmen nicht gut, aber was soll's? Ich bin halt jetzt mal wie ein Tor und rede mal. Ich bin auch einer aus dem Stamm Benjamin, ich bin auch ein Hebräer. Und da beginnt er, sich zu rechtfertigen. Genau das ist es. Paulus hat sich nicht versündigt, als er sich rechtfertigt hat für sein Leiden, sondern er erklärte es. Aber er sagt, ich mache es, meine Worte sind unbesonnen. Hiob sagt auch, ich leide. Klar sind meine Worte unbesonnen oder klingen in euren Ohren so, als ob ich gottlos bin. Aber sind sie nicht. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie ich vor Gott stehe. Sind nicht unbesonnen. So. Und dann redet er da Vers 8. Kapitel 6, Vers 8, dass ich doch meine Bitte erfüllte und Gott mein Verlangen gewährte, dass sich doch entschlösse, mich zu zertreten, dass seine Hand abzöge und mich vernichtete. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommt er zu seiner Rechtfertigung ab Vers 14. Und ich bin fertig gleich. Vers 14. Wer seinem Freund die Treue versagt, der verlässt die Furcht des Allmächtigen. Meine Brüder haben treulos gehandelt. Schaut mal. Er sagt, ihr klagt mich an eine Sünde, weil ihr mich verlasst, handelt ihr nicht in der Furcht des Allmächtigen. Ihr sündigt. Hiob dreht den Spieß und sagt, ihr seid die Sündigen, nicht ich. Warum? Schaut mal. Meine Brüder haben treulos gehandelt. Nachdem wir das Markus-Evangelium so studiert haben, liebe Geschwister, ist doch klar, oder? Warum redet er von Brüdern? Sein Volk hat sich gegen den Messias gestellt. Wer noch? Die schriftgelehrten Pharisäer. Wer noch? Seine Brüder haben sich gegen ihn gestellt, leiblichen Brüder. Wer noch? Selbst am Ende die Jünger haben sich gegen ihn gestellt. Sie stellen sich gegen mich. Meine Brüder haben treulos an mir gehandelt. Vers 21, so seid ihr jetzt für mich geworden, genau das seid ihr, Treulose. Vers 24, belehrt mich, so will ich schweigen und macht mir klar, worin ich geirrt habe. Wie könnte ich aufrichtige Worte kränkend sein? Aber was weiß denn die Zurechtweisung von euch schon zurecht? Hiob sagt, okay, ihr sagt, ich habe gesündigt. Nein, ihr habt es getan. Aber nehmen wir mal an, sagt mir doch, was ich falsch gemacht habe. Überführt mich einer Sünde. Ich nehme es an. Aufrichtige Worte können nicht kränkend sein. Wenn es die Wahrheit ist, dann nehme ich es an, wenn es die Wahrheit ist. Aber sagt mir, was habe ich denn wirklich getan? Die Freunde, sogenannten Freunde, die sagen, Hiob, du hast gesündigt, deswegen Strafe. Und Hiob sagt, nehmen wir mal an, ich habe gesündigt. Nennt mir die Sünde bitte. Erklärt mir, worin habe ich denn gefehlt? Wenn ihr mir das zeigt, dann ja, dann nehme ich es an und tue Buße. Können sie es? Nein. Sie können ihn nicht von einer Sünde überführen. Warum nicht? Weil Gott gesagt hat, er ist in allem gerecht. Und dann kommen Leute und sagen, Hiob hat sich hier gesündigt, weil er den Tag verflucht hat, an dem geboren ist, weil er gesagt hat, ich rede meine Worte sind unbesonnen. Nein. Hiob sagt, okay, ihr sagt, das ist Zucht. Okay, in was soll ich denn gezüchtigt werden? Sagt mir, wo ist die Zucht? Keine Antwort. Zucht. Gott straft dich. Warum? Keine Ahnung. Bestimmt Schuld. Welche Schuld? Keine Ahnung. Aber Schuld. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Versteht ihr, warum diese Freunde keine wirklich Freunde sind? Das sind sogenannte Brüder, die anscheinend seine Freunde sein sollten. Das sind auch sein Volk. Aber es sind Feinde, weil sie ihn verklagen ohne Grund. Sie können ihm keine Schuld, keine Sünde nachweisen. Zumindest die Erfahrung. Dann kommt noch die Tradition und die Religion wird auch noch in diesen Chor einstimmen. Ich hoffe, wir nicht. Das in übernächsten Sonntag. Liebe Geschwister, warum kommt ein Kind zur Welt, obwohl in dieser Welt so viel Leid ist? Zum Preisen Ruhm seiner Herrlichkeit. Zum Preisen Ruhm seiner Herrlichkeit. In Leiden und durch Leiden hindurch. In Christus Jesus. Amen.